Montag ist Podcast-Tag und wir freuen uns, dass wir heute ein ganz neues Format im Mamacademy-Podcast etablieren dürfen. Denn sofern ihr als Kursteilnehmerin schon bei uns auf der Community-Plattform unterwegs seid oder auch mit uns schon in Kontakt auf Instagram gewesen seid, habt ihr feststellen können, dass wir eine ganz tolle Hebamme in unserem Team haben, die liebe Michelle. Und wir haben gedacht, dass es langsam an der Zeit ist, mal ein neues Format hier einzuführen, in dem Rico und ich gemeinsam mit Michelle über gewisse Dinge einfach sprechen und ihre ja, Expertise und auch ihr Wissen mit in unseren Podcast aufnehmen. Und ich sage erstmal zu Beginn, hallo liebe Michelle, du bist gerade auf Weltreise. Wir hoffen, dass die Leitung standhält. Wir sagen herzlich willkommen. Wir freuen uns so sehr, dass wir es zu dritten Mal live schaffen, was gemeinsam aufzunehmen.
Hi Katha, hi Rike. Ich freue mich auch super dabei zu sein. Heute aus Peru in der Nähe von Machu Picchu. Ich hoffe, die Leitung wird wirklich standhalten. Ich freue mich, beim Podcast dabei zu sein, euch zu unterstützen und bin gespannt, welche Themen wir in der nächsten Zeit alle besprechen.
Yes, und ich glaube, das ist eigentlich schon mal ein guter Hinweis. Falls ihr nämlich Bock habt auf gewisse Themen, bei der uns Michelle ihre Expertise zuteilen soll, könnt ihr die Themen gerne mal in unserem Frage-Button hier auf Instagram super gerne eintragen oder schreibt uns einfach auch bei Instagram. Und ich sage aber auch hallo, meine liebe Rike. Ich freue mich, dass du auch da bist. Und du darfst gerne mal das Thema schon hier mal irgendwie starten, denn wir haben uns was Schönes überlegt. Herzlich willkommen bei Mamacademy, dein Expertinnen-Podcast vom Mama-Werden über das Mama-Sein zum Frau-Bleiben. Hier dreht sich alles um die Schwangerschaft, Rückbildung, Beckenbodengesundheit und Mindfulness im Crazy-Mama-Alltag mit Frauenärztin Dr. Rike Herrmann und Katharina Charizé. Ja, ein großes Hallo auch von mir. Ich freue mich auch riesig, dass Michelle mit dabei ist, weil das, denke ich, auch so ein bisschen meine medizinische Expertise ein bisschen erweitern kann, weil doch, ja, so Hebammenwissen gerade rund um die Schwangerschaft, Geburt, Rückbildung, Mama sein einfach auch super, super wertvoll ist. Und freue mich ganz besonders, denn das Thema heute ist ja eins, was uns alle so ein bisschen betrifft, also sowohl die Ärzte als auch die Hebammen und dich als Mama sowieso oder werdende Mama. Und zwar wollen wir heute über das Thema Geburtsverletzungen sprechen. Und da haben wir uns so ein bisschen überlegt, Michelle kam auch gleich in die Ecke mit dem, wie wir denn starten könnten. Und zwar, was man eigentlich ja schon in der Schwangerschaft machen kann, um Geburtsverletzungen vielleicht das Risiko zu reduzieren und wie es dann auch nach der Geburt aussieht, wie man Geburtsverletzungen pflegt und so weiter. Und deswegen freue ich mich total, dass wir das heute mal von zwei Seiten beleuchten können und natürlich auch mal unsere Erfahrungen hier teilen können. Katha und ich haben da ja auch schon zweimal die Erfahrung machen dürfen. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen drüber berichten. Und deswegen, ja, Michelle, erzähl doch mal so ein bisschen, vielleicht auch damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen, wie du in den letzten Jahren so gearbeitet hast.
Also ich bin jetzt seit 2016 Hebamme, ich glaube, das ist jetzt fast 8 Jahre schon, das ist total verrückt, und habe direkt nach der Ausbildung bin ich in die außerklinische Geburtshilfe gegangen und habe Hausgeburten begleitet mit einer langen Einarbeitungszeit, das war richtig schön. Und genau, seitdem habe ich Hausgeburten begleitet und habe mich dann so ungefähr, als ich 5-6 Jahre ausschließlich Hausgeburten begleitet habe, dafür entschieden, auch Beleghebamme, also eine 1:1 Beleghebamme im Krankenhaus zu sein, weil ich manchmal das Gefühl hatte, Hausgeburten, manchmal laufen die ja zum Glück total unkompliziert und wir werden eigentlich gar nicht gebraucht. Und wenn wir dann gebraucht werden als Hebammen und vielleicht eine Verlegung ins Krankenhaus ansteht, da wollte ich einfach dabei sein und nicht dann, wenn es wirklich eigentlich brenzlig wird, genau dann gehen müssen, und habe das total genossen, die Kombination aus Hausgeburten und Beleggeburten, und habe mich aber auch in der ganzen Schwangerschaft um die Frauen begleitet und auch im Wochenbett. Und das auch nicht nur die 12 Wochen nach der Geburt, sondern eigentlich die ganze Stillzeit bis zum Ende der Stillzeit und dann oft auch, bis sie wieder schwanger geworden sind und das Ganze von vorne angefangen hat, was total schön war. Und ich kann mich an jede Geburt, jeden Namen immer noch erinnern. Das ist für mich auch das Schöne, dass man in der außerklinischen Geburtshilfe ja nicht irgendwie 3-4 Geburten täglich hat, sondern dass es ein bisschen komprimierter ist, und habe das total genossen, aber bin jetzt auf einem kleinen Sabbatical unterwegs.
Ja, total schön und ja auch was Besonderes, ne? So außerklinische Geburtshilfe. Viele vielleicht, die uns zuhören, sagen auch, boah, das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Und das ist auch völlig okay. Es gibt gerade zu unserem Thema heute, natürlich ist das komplett egal, wo das Baby auf die Welt kommt, ist das ein Thema, was alle Frauen doch irgendwie wahrscheinlich auch umtreibt, schon in der Schwangerschaft oder wenn du auch schon dein Baby auf die Welt gebracht hast. Viele ja auch noch jahrelang begleitet. Das habe ich heute allein schon wieder zweimal in der Praxis gehabt, wo ich einfach auch Geburtsverletzungen behandelt habe, die doch noch Jahre oder auch Monate einfach nach der Entbindung noch wehgetan haben. Und ja, finde es total cool, Michelle, dass du die Frauen auch so lange betreust nach der oder betreut hast nach der Geburt, sodass man dann auch längerfristig halt das Ganze mitverfolgen kann und auch sehen, wie entwickelt sich das alles. Und ja, kannst ja gerne mal so ein bisschen ins Thema starten, was du denn schon so deinen schwangeren Frauen mit auf den Weg gibst.
Ja, gerne. Also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, das ist eigentlich für jeden ein Thema. Ob sie das ansprechen oder nicht, bei jedem geistert das Thema in der Schwangerschaft eigentlich schon im Kopf rum. Werde ich das spüren? Kann ich das vermeiden? Wie wird sich das anfühlen? Weswegen das einfach ja oft Thema war und auch wahrscheinlich immer sein wird. In der Schwangerschaft präventiv gibt es tatsächlich gar nicht so viele gute Studien, was da hilft, was man machen sollte, was nicht. Da scheiden sich auch die Meinungen. Wahrscheinlich, also wenn man jetzt 5 Hebammen fragt, wird man 5 verschiedene Antworten bekommen, genauso wie bei Gynäkologen. Ich kann da von meinen Erfahrungen heute sprechen und die sind tatsächlich ganz gut, wenn es um das Thema Wahrnehmung geht. Also häufig hat man als Frau die einzige Chance, irgendwie über Geburtsverletzung zu hören, ist, wenn man Horrorgeschichten von Freundinnen hört. Und da, so muss es nicht sein. Es ist natürlich so, dass Geburtsverletzungen passieren. Aber ich habe tatsächlich von sehr, sehr wenigen Frauen, das kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen in den letzten 8 Jahren gehört, dass sie die Geburtsverletzung in dem Moment gespürt haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was die Frauen oder wo die Frauen in dem Moment Angst vor haben, dass sie das irgendwie spüren. Und da kann ich erstmal die Angst vornehmen. Das ist seltenst der Fall. Genau, aber ich würde eigentlich noch mal gerne zurückkommen zu dem Thema, wie man das vorbeugen kann. Dammmassage ist ein großes Thema, bestimmt auch für dich, Rike. In der Praxis werden ja immer mal Frauen fragen, ob Dammmassage empfohlen wird und wie das empfohlen wird und mit welchem Öl das empfohlen wird. Und ich empfehle, Dammmassage regelmäßig durchzuführen, aber ich bin kein großer Fan von einem Schema F, also dass man jetzt die Dammmassage jeden Tag, jeden Abend für 5 Minuten in dieser Reihenfolge machen muss, sondern das muss sich organisch quasi in den Alltag einbinden, dass man das macht, wenn man dazu Zeit findet, wenn sich das gut für einen anfühlt und es stoppt, wenn sich das nicht gut anfühlt. Es gibt Frauen, die kommen zu mir und sagen, glaubst du, ich werde jetzt eine riesen Geburtsverletzung haben, weil sich die Dammmassage für mich so komisch anfühlt? Und da kann ich einfach nur sagen, nein, unser Körper schüttet in der Schwangerschaft auch Hormone aus, die das Gewebe weich machen. Deswegen hat man am Ende der Schwangerschaft auch so viel Ausfluss. Die alten Hautzellen werden abgestoßen und neue weiche Hautzellen kommen hinterher. Mach also gerne die Dammmassage, wenn es sich für dich gut anfühlt. Das Öl muss auch kein Öl sein, was irgendwie Dammmassage drauf, wo irgendwie Dammmassage draufsteht. Das ist dann wahrscheinlich 3-mal so teuer. Das kann auch ein anderes Öl sein, was für den Intimbereich geeignet ist. Aber das sind so meine Gedanken zum Thema Dammmassage. Ich habe mal eine Studie dazu gelesen, dass es, glaube ich, hochgradige Dammrisse seltener vorkommen lässt. Also es gibt ja Dammrissen 1. Grades, 2. Grades, 3. Grades und 4. Grades. Und die 3. und 4. Grades Dammrisse sind damit quasi etwas unwahrscheinlicher, was die Studienlage dazu hergibt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, Rike, mit dem Thema Dammmassage?
Also ich habe selber keine Dammmassage durchgeführt, wenn du mich das fragen willst. Ich weiß nicht, Katha, wie war es bei dir?
Nee, aber ich hatte gerade auch die Frage auf der Zunge liegen und wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du das gemacht hast. Aber ich habe das, also bei der ersten Geburt hätte ich 6 Wochen vor Geburt damit irgendwie anfangen wollen. Ich hatte auch dieses, ich wollte schon beknackte Öl sagen, habe ich mir auch natürlich gekauft, wo Dammmassage draufsteht, ne? Habe das aber nie benutzt, weil ja der Kleine dann schon da war und beim zweiten Mal habe ich gedacht so, nee, also ich brauche es nicht. Ich habe irgendwie gedacht, ich brauche es nicht. Und es gibt ja auch Menschen, also mit, wie heißt dieses Gerät, mit dem man in diese Dehnung?
Epino.
Ja, danke.
Epino, please no.
Genau, please no. Da hast du, glaube ich, mal irgendwann einen Artikel oder beziehungsweise einen Podcast schon mal was drüber gemacht oder
ein Reel. Ja, ein Reel habe ich da auch drüber gemacht. So? Ja, ja, das einfach mit.
Weil wie oft haben wir diese Frage gestellt bekommen, ob bitte die Frauen dieses Gerät und das finde ich irgendwie total komisch, oder? Also alleine die Vorstellung, dass man das irgendwie machen soll. Nee, aber sag du mal, du hast gerade auch gesagt nein, aber die große Frage ist, warum?
Ich habe mich auch nicht danach gefühlt, aber ich muss auch sagen, ich war auch in der ersten Schwangerschaft, da war ich auch so komplett straight, Schulmedizin und nix und mein Mann war sowieso nicht da und in der Schwangerschaft am Ende und der kam ja auch 4 Wochen früher, also ich hätte auch noch nicht lange massiert und im Nachhinein, vielleicht hätte ich es machen sollen, weil ich ja auch einen Darmschnitt hatte beim ersten und das ist tatsächlich so, wie du es auch gesagt hast, Michelle, ich bin ja jetzt gerade hier gut on Studienfokus mit der Beckenbodenfortbildung, habe ich das natürlich alles nochmal recherchiert und hast du recht, es sind Zwinkterverletzungen, also Verletzungen des Schließmuskels des Afters sind seltener und das sind eben die Dammrisse dritten und vierten Grades und auch Episiotomien, also Dammschnitte. Aber bei dem Epino gibt es zum Beispiel gar keine Daten dafür, dass das was bringt und es ist eine Verletzungsgefahr da. Ihr könnt euch das so vorstellen, man steckt sich quasi einen unaufgeblasenen Luftballon in die Scheide hinein, dann bläst man den auf, der ist nur ein bisschen härter und versucht damit das Dammgewebe aufzudehnen. Und tatsächlich gibt es da auch immer mal wieder Dammrissverletzungen, die man sich durch den Epino-Trainer einführt. Da würde ich auch sagen, also Dammmassage, wirklich für den sich das gut anfühlt oder für auch für Frauen, finde ich, die Schwierigkeiten haben damit, mit ihrem Körper in Kontakt zu treten. Die sagen, ich mag das nicht, mich da anzufassen, ich kenne mich da nicht aus. Man kriegt ein Gefühl von, wo ist eigentlich der Damm? Auch bei der Dammmassage, man weiß dann vielleicht auch unter der Geburt, da kannst du mir jetzt auch was sagen, Nicole, Michelle, dass man sagt, wenn der Kopf dann auch am Damm steht, dass man ein Gefühl hat, wo ist das eigentlich? Wo ist jetzt vielleicht auch der Kopf? Wie soll ich mich jetzt vielleicht auch verhalten? Das finde ich ganz gut. Aber was ja auch bezüglich Damm, ne? Also ich meine, wo es, glaube ich, wirklich viel bringen kann auch, sind Frauen mit einem verspannten Beckenboden. Weil du massierst ja den Beckenboden auch ein bisschen mit. Und wir wissen, dass wenn Frauen einen verspannten Beckenboden haben und dagegen pressen, dass sie ein höheres Verletzungsrisiko haben. Und jetzt kommt noch ein bisschen Werbung. Kennst du schon die genialen Softwarelösungen von Einfach Elterngeld? Ich bin nämlich total begeistert davon und wäre tatsächlich ziemlich glücklich gewesen, wenn es sowas schon während meiner Schwangerschaften gegeben hätte. Einfach Elterngeld bietet nämlich nicht nur eine einfache Software für Elterngeld- und Kindergeldanträge, sondern auch persönliche Beratung und sogar einen Antragserstellungsservice. Also ziemlich cool. Es ist auch so erleichternd, alles an einem Ort zu haben. Ich empfehle dir, die Angebote wirklich mal auszuprobieren. Sie sind nämlich besonders hilfreich und vor allem benutzerfreundlich. Und das Beste, mit dem Code MAMAcademy5 erhältst du 5% Rabatt auf alle Beratungen. Der Code MAMAcademy5 ist bis zum 31. März 2025 gültig und alle Infos dazu findest du unter www.einfach-elterngeld.de und natürlich sowieso alles hier unten in den Shownotes unter dem Podcast. Und jetzt geht es weiter.
Also ich finde auch, dass es besonders gut ist für Frauen, die eine schwierige Verbindung zu ihrer Vulva haben oder vaginal einfach Probleme haben, sich zu berühren oder wo sich Druck komisch anfühlt. Und da empfehle ich das unbedingt zu machen. Ich empfehle das da auch schon vor der 36+0 Schwangerschaftswoche zu machen. Das hat meiner Meinung nach überhaupt gar keine Nachteile. Um einfach in Verbindung zu kommen, ne? Gerade zu spüren, wie du sagst, Rike, wie sich Druck anfühlt. Und da habe ich da auch wirklich schon gute Erfahrungen gemacht mit Frauen, die sich einfach mit dem Intimbereich in der Schwangerschaft auseinandersetzen. Genau, also da würde ich dir absolut zustimmen. Tatsächlich habe ich eben gedacht, dass Frauen das beim zweiten Kind machen, ist so viel unwahrscheinlicher als beim ersten. Also, Katja, du hast ja gesagt, du hast beim ersten so vorgenommen, beim zweiten hast du schon gesagt, nee, glaube ich, das wird nix. Und das kann ich zu 100% unterschreiben.
Ja. Aber ganz ehrlich, ich hatte ja bei der ersten Geburt, hatte ich ja nur einen ganz, ganz minimalen Riss. Also ich weiß gar nicht mehr, das wurde mit einem Stich wurde das irgendwie genäht. Also, ne? Aber beim zweiten Mal hatte ich tatsächlich einen Dammriss ersten Grades.
Aber die war ja auch größer.
Genau, die war größer, klar. Aber das ist so mal, ne? Also jetzt genau im Gegenteil ist das eigentlich ausgegangen. Mhm. Also ich muss auch sagen, der Kopf meines Sohnes war halt auch schon damals nicht so der, ne? Also der hatte auf jeden Fall keinen kleinen Mini-Kopf. Aber dennoch ist es so, dass es bei mir tatsächlich echt bei der zweiten Geburt definitiv eben eine Geburtsverletzung gab, eine, sag ich mal, größere. Und ich auch noch weiß, als die Ärztin mich genäht hat, zu mir sagte, sie haben einen ganz schön starken, festen Beckenboden.
Ja, bei mir war das ja tatsächlich auch so, dass ich einen Darmriss zweiten Grades dann beim zweiten noch hatte. Ich hatte aber auch, das finde ich übrigens auch witzig, wenn Frauen dann zu mir, bei mir beim Beckenboden-Check-up sind und sagen, mein Kind hatte einen echt großen Kopfumfang, so 35 Zentimeter. Und ich dachte, okay, meine hatte einfach 37 Zentimeter, 4 Wochen vor der Geburt, der Kleine. Der hat bis heute noch einen Kopf. Wirklich, ich kaufe den Mützen für 10-Jährige, ne? Alles andere ist normal gewachsen.
Aber auch da, um Frauen die Angst zu nehmen, ne? Man kriegt ja auch häufig am Ende der Schwangerschaft irgendwie gesagt, der Kopf vom Baby ist so groß und mal gucken, ob das irgendwie klappt. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, der Kopf passt sich ja oft ans Becken einfach an. Ne? Und ich habe auch schon, ich hatte schon mal fast, das kann ich eigentlich gar nicht mehr erzählen, aber 39 oder 40 Zentimeter Kopf ohne Geburtsverletzung. Ne? Also es gibt alles. Es gibt winzige Köpfe mit Geburtsverletzungen, große Köpfe ohne und alles dazwischen.
Es gibt große Becken, kleine Becken. Ist so. Aber nein, total. Aber ich glaube, für mein Becken, und das war schon gut, dass der 4 Wochen früher gekommen ist. Der andere hatte auch 37 Zentimeter Kopfumfang, aber an Termin. Und der hat bis heute auch, sage ich mal, einen Kopf, der auf normaler Perzentile wächst. Aber der andere war einfach 4 Wochen früher bei 37 Zentimeter Kopfumfang. Und das zeigt sich bis heute halt einfach. Und das, da frage ich mich schon manchmal, ob das nicht einfach auch ein Zeichen war, ne? Dass der dann einfach raus wollte. Weil das wäre auch nicht gegangen wahrscheinlich sonst.
Aber jetzt, wir haben jetzt, okay, Dammmassage. Hast du noch irgendeinen anderen, sag ich mal, Hack, präventiven Unterstützungshack zum Thema Geburtsverletzung, Michelle, außer die Dammmassage?
Also das große Thema ist ja immer Himbeerblättertee, ne? Da habe ich mich auch schon mal mit Rike drüber ausgetauscht. Manche verteufeln's, manche lieben's. Himbeerblättertee ist quasi ein Tee, den man auch am Ende der Schwangerschaft wieder anfängt zu nehmen. Ich glaube, ab der 36 plus 0 Schwangerschaftswoche wird's da auch wieder empfohlen. Und auch da gibt's einfach Schemata, die total unterschiedlich sind, ne? Manche sagen, eine Woche nehmen, eine Woche Pause, eine Woche nehmen, eine Woche Pause. Dann müsst ihr euch einfach mal mit eurer Hebamme besprechen. Aber allgemein, um nochmal ins Thema Himbeerblättertee einzugehen, gibt's da die Pros und Cons, sage ich immer. Also Pro ist einfach, dass man sich davon erhofft, dass das Gewebe weicher wird. Und Contra ist, dass das Gewebe weicher wird und manche Gynäkologen und Hebammen dann irgendwie sagen, ob es da nicht Geburtsverletzungen, ob die nicht dann mehr bluten sogar oder poröseres Gewebe, glaube ich, hattest du letztens gesagt, Rike, dass man da irgendwie Sorge vor poröserem Gewebe hat. Also ich bei allen Geburten, die ich jetzt begleitet habe, würde ich sagen, sagen wir mal die Erstgebärenden, ne? Die Zweitgebärenden oder die Mehrgebärenden machen häufig weniger zur Geburtsvorbereitung, habe ich das Gefühl. Das stimmt natürlich nicht für jeden, gell? Aber häufig will man da beim ersten Kind so alles, was möglich ist, irgendwie ausprobieren und beim zweiten denkt man sich, nee. Und bei dem Thema Himbeerblättertee ist es das Gleiche, dass ich das Gefühl hatte, dass bei den Geburten kein großer Unterschied da war, ob die Frauen jetzt Himbeerblättertee getrunken haben oder nicht. Aber ich finde, für die Psyche hilft es oft, das Gefühl zu haben, ich bereite mich auf die Geburt vor und ich mache was und manchmal kann das Angst nehmen. Und das ist, finde ich, eigentlich das Wichtigste. Wenn man das Gefühl hat, das tut mir gut, ich möchte was machen, um mich für die Geburt vorzubereiten, dann kann man das Schema starten, aber bitte auch nicht jeden Tag hochdosiert, viel hilft viel, die Schiene fahren, sondern da einfach vorsichtig nochmal mit der Hebamme besprechen, welche Dosierung da geeignet ist. Auch vielleicht zum Thema, hatte ich eine Geburtsverletzung beim letzten Kind, wie ist mein Bindegewebe allgemein, ne? Wie ist meine Angst da allgemein?
Ich habe es auch nie benutzt. Never.
Ich merke gerade, ich erinnere mich gerade an diese grüne Teepackung. Ich habe sie gekauft.
Mhm.
Ich weiß, in welcher Marke, in so einem Reformhaus. Und ich habe sie, glaube ich, auch. Ich habe es auch mal getrunken, weil das, wenn, ne? Und habe dann auch das gedacht, ich mache jetzt was richtig Gutes. Ja, sogar manche Frauenärztinnen und auch Hebammen sagen, dass Frauen mit roten Haaren anfälligeres Gewebe haben. Ist das bei dir auch so ein Thema mal gewesen?
Ja, aber das ist tatsächlich durch Studien nicht belegt. Da bin ich mal am Grund gegangen. Also man sagt ja rothaarigen Menschen alles nach. Ne? Die bluten mehr, die tun das mehr, die stillen weniger. Also das ist Quatsch. Also
wie diskriminieren, wirklich,
da muss ich wirklich ein ganz großes No-No einsprechen, weil das einfach großer Quatsch ist. Also ich habe halt einfach manchmal das Gefühl, bei rothaarigen Menschen guckt man dann genauer auf irgendwas hin und dann fällt einem irgendwas mehr auf. Aber das hat gar keine, das ist
ja, genau, nicht belegt. Ja genau, das hätte ich auch gesagt. dass man dann sagt, okay, habe ich doch gesagt, wenn das dann mal stärker blutet, ne? Nee, aber das sind ja immer so Mythen, die im Kreis also gerne kursieren, die man dann.
Nee, da kannst du so auch gar nicht mehr klar. Wenn man alle irgendwie unter, also wenn man alle beschuldigt, die eine Haarfarbe oder eine sonst was haben, dass dann es etwas wahrscheinlicher ist, die oder die andere Komplikation dazu haben. Nein, nein, nein.
So. Okay. Obwohl es ja wirklich Studien gibt, die auch, gerade wenn man bestimmte Abstammung ist, sage ich mal, da gibt es schon Dinge, wo man sagt, okay, da hat man ein höheres Risiko oder nicht. Jetzt nicht bei Geburtsverletzungen, aber manchmal gibt es ja wirklich schon so Sachen, wo man das weiß.
Ja, absolut. Das,
aber jetzt nicht bei der Haarfarbe.
Genau.
Okay, jetzt sind wir doch, aber vor Geburt, jetzt sage ich mal, wenn ich noch nicht im Kreißsaal bin, hast du da noch was?
Sitzbäder, Kinnas, was ist mit den Sitzbädern?
Ja, ja. Immer los damit, warum nicht, wenn man da wieder das Gefühl hat.
Wenn man da wieder denkt, es tut was.
Genau, also wenn man sich gerne vorbereiten möchte, gerade wenn einem Wärme gut tut, wenn man auch einen verspannten Beckenboden an sich hat und das Gefühl hat, den etwas auflockern zu müssen, ist Wärme toll. Man kann das auch mit der Dammmassage kombinieren, wenn man Lust hat. Ich empfehle da immer, weil das ja, also wie macht man denn eigentlich so ein Sitzbad? Ne? Das gibt es ja auch für nach der Geburt, wenn man da irgendwie Probleme, kommen wir gleich noch zu, bei der Wundheilung hat, kann man sich einfach in die Toilette quasi so eine Mülltüte oder so reinhängen mit warmem oder sehr warmem Wasser füllen und sich dann draufsetzen, so dass man nicht irgendwie sich da extra irgendein Equipment kaufen muss. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, wenn das so ein schöner, fester, reißfester Müllbeutel ist. Und das, da kann man dann extra so Gemische für kaufen, ne? Die gibt es von verschiedenen Anbietern und das regelmäßig machen. Aber ich empfehle das jetzt nicht irgendwie jeden Tag zu machen, sondern da einfach vielleicht so ab der 36 plus 0 Woche da wieder vielleicht einmal wöchentlich das zu machen. Aber auch da wieder keine große Evidenz. Das muss sich gut für dich anfühlen. Und wenn du das Gefühl hast, das ist was, was du ausprobieren möchtest, go for it, hat meiner Meinung nach keine Nachteile.
Mir kommt cool. Jetzt was in den Kopf. Und zwar, also ich meine, das sind jetzt drei schöne geburtsvorbereitende, sagen wir mal, Mittel, die man machen kann. Ich habe keins dieser dreien gemacht. Aber ich bin ja auch jetzt nicht das Paradebeispiel. Aber jetzt auch ganz ehrlich, also ich habe nichts davon gemacht. Wie ist es denn aber, und ich glaube, das finde ich auch noch mal ganz gut, so präventiv, was ist denn unter der Geburt? Was würdest du denn sagen, Michelle, ist denn wirklich noch mal ein guter Tipp oder auf was kann man denn selber vielleicht auch als Gebärende achten, dass man unter der Geburt einfach, sage ich mal, so arbeitet in Anführungszeichen, dass man weniger Geburtsverletzungen hat?
Also ja, genau, Katharina, da kommen wir jetzt zum wichtigen Teil. Ich habe nämlich das Gefühl und auch die Untersuchungen und Studien zeigen da, dass man da wirklich was machen kann und was verändern kann. Bei der Geburt ist es nämlich so, dass viele Hebammen zum Beispiel am Ende, wenn das Kopfchen dann kommt, die Frau fragen, ob man zum Beispiel einen warmen Lappen an die Vulva von außen legen darf. Und das ist großartig. Das macht A, das Gewebe warm, sodass der Beckenboden sich entspannen kann. Und B, die Frau hat das Gefühl, es wird was aktiv gemacht, damit die Geburtsverletzung vielleicht nicht so groß wird. Ne? Ich habe, wie oft ich bei der Geburt sage, da ist ganz viel Platz, du darfst mitschieben, du darfst dich trauen, ne? Weil im Kopf sich einfach so ein Schalter umlegen muss. Und da habe ich wirklich gute Erfahrungen mit einem warmen Waschlappen am Damm gemacht. Und das oft ist die Reaktion der Frauen auch, oh ja, gut, das tut gut. Ne, also da habe ich gute Erfahrungen mit. Und natürlich mit dem Thema forciertes Mitpressen. Ne? Also wenn da, also manchmal ist das natürlich nötig, ne? Wenn man jetzt irgendwie, wenn es dem Baby am Ende der Geburt nicht gut geht und das jetzt bald geboren werden muss, aber wenn das jetzt eine ganz normale Geburt ist, dir und dem Baby gut geht, empfehle ich immer nach Gefühl mitzuschieben, so gut es geht. Ne? Wenn man einfach spürt, der Kopf kommt tiefer, dem nachzugeben. Und da hört man ja manchmal irgendwie in so amerikanischen Sendungen so dreimal von 10 runterziehen und ganz doll pressen, das passt einfach nicht zu jeder Frau. Und da muss man bei der Geburt zusammen mit der Hebamme und der Gynäkologin schauen, was passt für mich gut. Klappt das vielleicht nach Gefühl mitschieben am besten oder braucht man da anderweitig Hilfe? Aber tatsächlich ist das nach Gefühl mitschieben meiner Meinung nach eine gute Variante, um Geburtsverletzungen minimal zu halten. Was hast du da für ein Gefühl gehabt, Rike und Katharina? Wie war das bei euch?
Also ich muss erstmal nochmal einen Gang zurückschalten, wenn ich darf, ja. Ich habe ja schon erzählt, dass ich gerade mitten in so ganzen Studiendrama drin stecke und kann jetzt hier mal ein bisschen was Evidenzbasiertes sagen. Und zwar wissen wir, und wir sprechen ja bei Geburtsverletzungen, viele denken erstmal an Dammriss, Vaginalriss, Dammschnitt und so weiter. Aber es gibt ein großes Thema und das ist das Thema vom Beckenbodenabriss. Und das betrifft 20-30% der Frauen. Und wir wissen, dass wenn wir unseren Beckenboden auf die Geburt vorbereiten, dass wir ein geringeres Risiko haben für Beckenbodenabrisse. Und ihr wisst ja auch, wir haben ja unseren Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft und da ist genau das der Fokus, und zwar die Wahrnehmung des Beckenbodens und das Steuern des Beckenbodens. Und da geht es vor allem darum, dass man erlernt, wie kann ich den Beckenboden loslassen, wie kann ich aber auch den Beckenboden anspannen. Und wenn ich unter der Geburt während des, wie du es nennst, aktives Mitschieben, was ich auch total viel besser finde als Pressen, weiß, dass ich darunter den Beckenboden entspannen kann, ja, dann habe ich einfach ein deutlich geringeres Risiko, weil ich weniger Druck habe auf dem Beckenboden. Und das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig, weil das kann man schon präventiv machen, also in der Schwangerschaft erlernen, um dann gegebenenfalls einfach weniger Geburtsverletzungen davon zu tragen. Das schützt natürlich nicht, aber es reduziert nachweislich das Risiko dafür. Und das ist einfach nochmal wichtig, finde ich, auch zu wissen. Und sonst mit dem Mitschieben, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gab es da nicht groß Mitschieben. Ich hatte zweimal eine Saugglockenentbindung und ich habe zwar ordentlich mitgedrückt, mitgepresst, würde ich sagen, weil wirklich gar nichts mehr ging, und jetzt nach Betrachten ich auch weiß, dass es einfach bei mir anatomisch eine Enge ist da, weil ich hatte zweimal zum Glück dieselbe Hebamme, die das jetzt einfach auch nach den zwei Geburten einfach mir auch bestätigt hat, da die Kinder kriegen die Kurve nicht, aber ich finde schon, dass es einen deutlichen Unterschied macht, und gibt da auch immer ganz gern die Übung auf, mal auf der Toilette in der Schwangerschaft schon nicht mitzupressen, sondern mal nur mitzuatmen oder mitzuschieben. Und das Schieben habe ich gestern witzigerweise auch einer Patientin nochmal erklärt. Wie war es bei dir, Katha?
Ich habe jetzt gerade darüber so nachgedacht und musste jetzt kurzzeitig an diesen Brief bei meiner Geburt auch denken, weißt du, wo Geburtsstillstand irgendwie auch drin stand, falls du dich erinnerst. Das habe ich ja irgendwann mal vor, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Podcast-Folgen schon mal rausgeholt. Und ich sollte halt am Ende richtig krass pressen. Und das ist auch letzten Endes das Ding gewesen, dass ich dadurch natürlich auch mir den Dammriss geholt habe. Aber ich finde, also es ist auf jeden Fall schon im Moment auch nicht weitergegangen, vor allem weil bei mir halt auch irgendwann die Kraft irgendwann gefehlt hat, weil ich einfach fix und fertig war. Und ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber dieser Blick zu dieser Uhr werde ich in meinem Leben nicht vergessen, ja, und gedacht habe, okay, ich schaff's einfach nicht, weil es einfach so ein langer Tag für mich war. Und letzten Endes es bei mir auch so war, dass die Kleine ja mit dem Fuß an der Nabelschnur hing. Und deswegen es halt einfach auch ein bisschen schwerfälliger war und sie halt mit der Schulter dementsprechend auch nicht wirklich gut rumgekommen ist und ich mir deswegen halt auch den Dammriss einfach zugezogen habe. Und wenn ich jetzt auch so ganz privat und persönlich darüber spreche, glaube ich, hätte ich mir, wenn ich das höre und natürlich auch verstehe, logisch aus dem Ganzen heraus, auch irgendwie eine andere Geburt beim zweiten Mal irgendwie gewünscht, also es anders ausprobieren können. Ja, es ist so, wie du immer auch immer sagst, so ich würde das eigentlich 20 Mal gerne irgendwie durchleben, aber die Kinder würde ich dann nicht behalten, weißt du, so ungefähr. Und ich glaube, das ist es halt, ne, mit dem Wissen, was man hat, ist es ja schon eigentlich geil oder nicht geil, aber es ist sowieso, ich war schon auch gespannt, was ich von dem irgendwie umsetzen werde, von dem, was wir so auch sagen, was wir lehren, was man weiß etc. Es ist aber auch, und das war für mich ein ganz großes Learning, ich habe auch viel davon anwenden können, um vor allem mich selber aus so einer Gedankenspirale rauszuholen, aber letzten Endes ist das so eine individuelle Situation, die man nicht immer beeinflussen kann und man auch im Nachhinein nicht nochmal 500 Mal drüber nachdenken muss, weißt du, wie hätte ich es irgendwie anders machen können, sondern es ist der Fakt, dass es so ist. Und in dem Moment habe ich halt wirklich alles gegeben, aber ich habe auf jeden Fall pressen müssen.
Und das ist es halt, ne? Es ist unterschiedlich bei jeder Geburt. Deswegen ist es auch so schwer, jedem eine Empfehlung zu geben, wie es der beste Weg ist, weil Geburt so unplanbar ist. Man kann sich Dinge vornehmen und Dinge im Hinterkopf wissen oder auch dem Partner mitgeben oder der Hebamme sagen, dass die einem wichtig wären. Und am Ende muss man dann das am besten umsetzen, wie du es auch gemacht hast, ne? Das Beste, die bestmögliche Geburt haben, die man in der Situation haben kann. Und das ist einfach gut und wichtig, dass man da weiß, dass man nicht, also viele Frauen denken ja, desto mehr sie tun, vorbereiten und wissen, desto besser wird die Geburt. Aber das kann man nicht eins zu eins so sagen. Ne? Man ist immer noch ein bisschen was an Unplanbarkeit dabei.
Aber wenn man sich gar nicht vorbereitet, hat man halt doch einfach auch eine höhere Chance, dass man sehr negativ überrascht wird. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Ja. Und ich finde auch nochmal wichtig, das mit den warmen Kompressen übrigens ist auch studienbasiert, gibt es auch Studien dazu. Das mit auch mit zum Schutz von dem Beckenboden. Also das kam auch immer wieder, weil ich das habe ich auch in meiner Präsentation für die Fortbildung auch mit aufgenommen. Ist das tatsächlich etwas, was nachweislich immer wieder genannt wurde in verschiedenen Studien, dass es das gezeigt hat, dass diese warmen Kompressen am Ende der Geburt etwas bringen. Das finde ich eigentlich, fand ich auch ziemlich cool. Und so, man kann sich das ja wirklich so vorstellen, dass eigentlich die Gebärmutter das Kind von alleine nach draußen bringen würde, wenn wir den Schmerz tolerieren könnten. Also, dass die ja von oben schiebt, ne? Genauso wie der Darm den Stuhl rausschiebt, so macht das die Gebärmutter ja auch, aber dass wir es halt so schwer aushalten auch. Also ich fand, ich habe einfach einen krassen Drang gehabt, irgendwann zu drücken. Weil als das Kind am Darm dran war, sozusagen, ich habe gedacht, oh mein Gott, ich muss jetzt drücken. Und ja, ich habe auch musste richtig festdrücken. Ich hatte die krassesten Petechien in meinen Augen, also so Einblutungen am nächsten Tag.
Oh, krass.
Aber es war, ja, es war richtig krass. Aber auf der anderen Seite, klar, das war natürlich bei mir, es ging dann ja auch nicht weiter, sonst hätten wir auch keine Sauglocke gemacht. Aber es war trotz alledem, weil sagen wir jetzt, bei den meisten ist es ja anders. So, und wenn man das tolerieren kann und das Kind einfach so rausatmet im Endeffekt, ist das, glaube ich, schon schonend für den Beckenboden und auch für den Damm, aber es ist halt sauschwer.
Darf ich ein schönes Fazit ziehen? Weil ich finde, das war ein ganz, ganz wunderbarer erster Hebammen-Talk hier bei unserem Podcast. Ich finde, das Wissen ist einfach unfassbar gut, dass man es einfach gehört hat und jeder sich ganz individuell damit auseinandersetzen kann, was fühlt sich gut an, was möchte er vielleicht ausprobieren und da halt eben auch mit Ärzten und mit Hebamme halt eben wirklich auch gut im Austausch darüber ist und sich halt eben selber auch ein Bild davon macht. Was für mich mit eins bei beiden Geburten wirklich eine undiskutierbare Situation war, ist, eine gute Hebamme im Kreißsaal zu haben, weil die letzten Endes nämlich mit mir gemeinsam gearbeitet hat. Und klar musste ich zum Beispiel auch am Ende pressen, aber die hat auch extrem gut auf meinen Damm aufgepasst und hat mich auch gut angeleitet, wann ich viel pressen muss, wann ich einfach nur atme, wann ich kommen lasse. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Geschenk, was einfach so wichtig ist, dass wir die Frauen einfach im Kreißsaal haben, damit Frauen einfach auch jemanden haben, der das halt eben auch lernt, weiß, was umzusetzen ist und halt eben auch dafür sorgt, dass man so wenig Schäden wie möglich eigentlich hat danach. Ja? Ich glaube, Michelle, das würdest du wahrscheinlich unterschreiben.
Ja,
ich unterschreibe
das vor allem, dass man einfach jemanden dabei hat, der, dem man vertraut, ne? Wo man weiß, ich kann mich jetzt fallen lassen und genau das machen, was gut ist. Und gerade auch zum Thema Geburtsposition, ne, da Hilfestellung bekommen, weil ja auch die super wichtig bei dem Thema sind. Also ich kann das absolut nur unterschreiben. Ich finde es total schön, dass du dich so schön begleitet gefühlt hast. Ja.
Ja, total. Da bin ich sehr dankbar. Auf jeden Fall bis heute.
Aber da können wir noch mal ganz kurz reinspringen, bevor wir jetzt hier die Prävention der Geburtsverletzungen abschließen. Geburtsposition, das dürfen wir nicht aussparen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Thema, was nicht ganz klar ist. Ne? Also man sagt natürlich schon, die aufrechten Geburtspositionen, die machen es leichter, aber bei Erstgebärenden, habe ich gelesen jetzt in den Studien, ist das Risiko für höhergradige Geburtsverletzungen höher. Was sagst du? Bei einer aufrechten Geburtsposition, vor allem mit Geburtshocker.
Ja, also der Hocker.
Genau, ich spreche jetzt nicht von, ich bin halb im Vierfüßlerstand, sondern dass es diese Geburtshockerposition ist, ne, oder auch die tiefe Hocke, dass die bei Erstgebärenden stand auch immer da drin. Also nicht bei einer Mehrgebärenden, sondern bei Erstgebärenden das Risiko etwas erhöhen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass der Darmschutz vielleicht nicht so leicht ist. Aber Michelle, ganz abschließend, wir können da gerne noch mal tiefer einsteigen.
Genau, also zum Thema Geburtsposition, gerade Hocker und tiefe Hocke, finde ich immer ganz wichtig, sich nicht eine lange Zeit in einer Position aufzuhalten, wenn es die Hocke oder der Geburtshocker ist, weil das es dann ein bisschen anschwillt und Geburtsverletzungen wahrscheinlicher macht. Also zwischendurch mal aufstehen, das Becken bewegen und nicht in dieser Position die ganze Zeit verharren. Das finde ich wichtig dazu zu sagen und kann das tatsächlich gefühlt bestätigen, gerade in der Zeit, wo ich da noch nicht so viel Hintergrundwissen hatte und die Frauen da stundenlang auf dem Hocker rumsaßen, nicht so gut.
Yes, und ich glaube, wir lassen das doch mal abstimmen unter dem Podcast, wer Bock hat auf eine Extra-Folge zum Thema Geburtsposition im nächsten Hebammen-Talk. Abschließend möchte ich aber hier noch einen kurzen Aufruf machen, denn auch wenn du jetzt Osteopathin, Hebamme oder vielleicht auch Gynäkologin bist, dann oder auch Physiotherapeut, dann kannst du auf jeden Fall, weil Rieke hat es ja so schön immer wieder erwähnt, dass unsere Beckenbodenfortbildung jetzt ja kurz davor steht, in die erste Runde zu gehen. Also nachweislich auch, nachdem der Podcast jetzt ausgestrahlt wird. Es gibt allerdings auch schon eine Warteliste. Das heißt, wenn du Bock hast, in das Thema Beckenboden noch tiefer mit reinzugehen, auch als Experte, weil du Frauen begleitest, dann schau dir auf jeden Fall unsere Homepage an, dich auf die Warteliste zu setzen für die neue Runde. Das wird voraussichtlich in Q3, Q4 sein diesen Jahres, ist komplett kostenfrei. Das heißt, du bekommst von uns dann, wenn die neuen Termine irgendwie stehen, auch eine kurze Nachricht gedroppt mit all den Infos. Es wird aufgebaut sein in einem, ja, in einem Live-Online-Wochenende und eben auch an Live-Tagen bei Rieke in der Praxis. Mehr dazu findest du auf jeden Fall bei uns auf der Homepage. Wir verlinken dir dazu den Link. Und wenn du Bock hast, dann schau dir das wirklich an. Sei dabei. Rieke gibt wirklich alles an Wissen raus, was sie sich so wirklich erarbeitet hat in den letzten Jahren, weil das Thema Beckenboden einfach unfassbar wichtig ist für so viele Frauen, präventiv, aber auch eben um Langzeitschäden einfach zu verhindern und das ganze Thema schreit danach, enttabuisiert zu werden.